Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten? Weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fände werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben einen Gast, auf den wir schon so lange gewartet haben. Wir wollten dich ja schon am Anfang deiner Karriere, schon als du das erste Video rausgebracht hast, wollten wir dich eigentlich
hier zu Gast haben.
Als Leute noch gehatet haben.
Als Leute nur noch gehatet haben. Noch gehatet.
Stimmt. Auch da schon, ja, weil vieles kam erst viel später, ne? Für die Leute wurde ich erst viel später interessanter. So nicht so schon bei den ersten Videos, aber es freut mich.
Ja, herzlich willkommen, Liz.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, thank you for having me. Ja, nee, aber wir freuen uns wirklich. Und tatsächlich haben wir, glaube ich, schon relativ früh mal in deine Richtung angefragt. Aber da kamen immer so negative Antworten. Und da hatte ich wieder mal den Eindruck, sehr viele Managements legen ja heutzutage Wert darauf, ihre Künstler nicht allzu früh ins Interview zu schicken.
Das stimmt.
War das bei dir auch so?
Ja, ich glaube, vielleicht war bei mir eher so ein bisschen die Angst da, dass ich mich nicht richtig artikulieren kann, vielleicht in Interviews oder in einem Podcast. Aber hat sich halt schnell herausgestellt, dass ich einfach ich bin und mich auch gar nicht verstelle und mache einfach mein Ding. Und manchmal kommt es halt gut an, bei manchen halt dann eher weniger. So, ne?
Aber gab es solche Treffen, wo du dann so einbestellt wurdest in so ein Büro und so, ja, Liz, also wie drücken wir das jetzt aus?
Also, ja, gab auch schon. Also auch so zum Beispiel Radioshows oder so, wo dann auch immer so komische Kommentare gegeben wurden, wo ich mir dann noch gedacht habe, ja, okay, und jetzt so, ne? Zum Beispiel wurde ich mal auf Schwester Eva angesprochen, ob ich, was ich davon halte, dass sie vor Gericht war und wegen was sie vor Gericht war. Und ich war so, ey, ja, okay, und jetzt? So, was willst du von mir hören? Ne? Was soll ich jetzt?
Bin ich ja Anwalt, Alter.
Ich bin doch nicht Anwalt. Soll ich sie jetzt klein machen? Was soll ich machen? So, und im Gegenteil.
Distanzieren. Man muss sich immer distanzieren. In Deutschland gibt es sowas wie Kontaktschild. Du hast mit ihm geredet, du hast nicht distanziert. Warum hast du dich nicht distanziert?
Ja, voll. Und ich finde, dass jeder sollte seine Erfahrungen selber machen. Mir hat sie nichts angetan. Ich finde, er war übercool. So, ne? Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, Eva hat mich extrem in meiner Jugend begleitet, beziehungsweise auch ihre Musik so, und deswegen feiere ich sie auch. Sie war ja auch auf meinem Album vertreten, beziehungsweise ist auf meinem Album vertreten. Eva ist Eva, wir kennen sie alle so, ja. Sie ist ja nicht rausgegangen und hat gesagt, boah, ich bin voll das liebe, brave Mädchen. Im Gegenteil, sie hat ja wirklich ihre Schwäche genutzt und als Stärke so verwendet.
Ja, du musst ja bei Eva auch sehen, das ist ja wirklich eine Aneinanderreihung von Umständen. Ich weiß nicht, ob das in ihrem Buch wirklich so auch rüberkam,
genau.
Aber so wie ich sie kennengelernt habe, ey, das ist halt wirklich, also wenn man sagt so, ey, allen Menschen in Deutschland geht's gut, die können alle, man hat doch theoretisch die Möglichkeit, sich so, dann sage ich, ey, guckt euch mal dieses Leben an und sagt mir, ob eine Gesellschaft da nicht Leute doch vergessen hat.
Absolut. Ja, und wir Frankfurter werden ja direkt, sag ich mal, in diese, auch so eine Schublade gesteckt, sag ich mal, aber auch vor allem im Frauenrap ist es nicht so einfach, so, ne? Du musst dir einfach mehr anhören wie unsere männlichen Kollegen, sag ich mal, die können rappen, was sie wollen. Mittlerweile auch nicht mehr, ne? Mittlerweile müssen wir ja auch echt aufpassen, was wir sagen, ohne irgendwie Leute anzugreifen in unseren Songs. Macht mich manchmal zwar traurig, weil so dieses Künstlersein ein bisschen verloren geht, ne? Weil du immer darauf achten musst, okay, greife ich jetzt jemanden an oder kriege ich jetzt einen Shitstorm oder sonst
was? Was würdest du gerne rappen, was dir dann so abgesägt wird?
Ja, einfach so.
Einmal so ein bisschen so Hohlerde, Aliens, einmal mal ein bisschen rein in die Materie.
Feierabend, ja. Ja, aber es ist zum Beispiel, guck mal, ich hatte zum Beispiel auf Skyline Stories einen Künstler gehabt, ja, der vertreten war, den ich runterholen musste, einfach aus dem Grund, weil er Management-Meinung nach zu frauenfeindlich war, so, aber du bist auf einem Track mit zwei Frauen, für die es okay ist, dass du sowas sagst, aber trotzdem mussten wir den Künstler runterholen und das ist einfach schade, so, weil doch das Künstlersein ein bisschen so verloren geht. Aber du musst dich halt ein bisschen anpassen auch, ja, die Leute sind vielleicht doch ein bisschen offener als früher, aber dann doch nicht mehr so offen, so.
Ich meine, auf der anderen Seite ist halt auch einfach hinter Kunst immer alles zu verstecken, was, ja, weißt du, ich meine, gibt ja genug, so, wenn man Musikindustrie bis unterwegs ist, gibt ja genug Leute, die einfach hinter deren Kulissen sind ja einfach Abgründe, so, die du dann irgendwie cool wegfeiern kannst, wenn sich das reimt und das irgendwie cool klingt, was aber vielleicht auch gar nicht immer so cool ist. So. Also ja, das ist, es gibt immer für und wieder. Es gibt auch Leute, die man, wo es vielleicht okay ist, dass sie so nicht alles sagen, was sie sagen wollen.
Ja, es gibt halt, manchmal muss man dann doch Fresse halten.
Nee, ich habe ja irgendwann mal, oder es wurde irgendwann mal diese Frage formuliert, und ich habe sie dann irgendwann mal auf Twitter auch gestellt. Wo steht eigentlich geschrieben, dass das fünfte Element von Hip-Hop Frauenverachtung sein muss?
Ja, voll, also, danke.
Muss ja auch
nicht sein. Ja, muss nicht sein, natürlich muss das nicht sein, aber kommt auch drauf an, wie nimmst du, also jeder nimmt es ja anders wahr, so weißt du, jeder hat so einen anderen Blick drauf. Also ich finde es nicht schlimm, wenn jetzt ein Künstler sagt, ey, ich fixe ihn mit Gazi im Mund, für mich ist das nichts Schlimmes, ja.
Was nochmal? Ich fixe ihn mit Gazi im Mund?
Ja,
das heißt, das ist eine Gasknarre im Mund.
Ja, so, wenn es der Frau gefällt, mein Gott, warum nicht? Es gibt so viele Frauen, die stehen darauf, um Gottes Willen, so, ne?
Consensual ist es so.
Gibt's aber.
Ich meine, das müsste man ja einfach nur danach sagen, hey, aber sie mochte
einfach, es. Einfach Hot Sauce in die Knarre, dann kann nichts passieren. Nee, ja, ich weiß auch nicht, wo wir uns da gerade reinreiten.
Ja, aber
ey, aber ganz kurz.
Okay, also das mit dieser Gerstknarre im Mund, das muss ich mir nochmal billig vorstellen, aber vielleicht, ja.
Ja, es gibt, ich kenne einige Frauen, die darauf stehen. Okay, nein, kommen wir zurück, sorry, ich bin jetzt abgeschweift.
Aber wir müssen da kurz besprechen.
Ja, nee.
Nee, aber Skyline Story ist ja schon einer der rougheren Tracks, wie man eigentlich oder die man eigentlich von dir erwartet hätte. Ich muss sagen, ich habe bei dem Album jetzt sehr viele Facetten kennengelernt, die ich vorher so noch nicht gehört habe.
Ja, darum ging es eigentlich auch so. Während der Albumproduktion haben wir uns auch echt Gedanken gemacht. Ich meine, ich habe auch sehr viel Emotionen zugelassen und zeige den Leuten sehr viel Persönliches auch von mir in diesem Album, ja. Ob es jetzt um meine Mutter geht, ob es um meinen Vater geht. Ich bin sehr persönlich, sehr ehrlich und ich finde, das gehört auch dazu, weil zum Beispiel mein Mixtape war sehr hart, sehr rough, sehr straße und sehr in die Fresse. Und es ging mir eigentlich auch darum, so, okay, zeig den Leuten auch mal, dass es nicht immer hart und auf die Fresse sein muss. Und auch Leute, die hart sind oder vielleicht diesen harten Kern haben, harte Schale, weicher Kern, so, ne? Und ich glaube, damit gibst du auch so den Jugendlichen so ein bisschen mehr Hoffnung mit, als wenn du immer nur so die harte spielst. Das ist auch cool,
ja,
wenn man mal Gefühle
zeigt. Nimmst
dir
vielleicht sogar Komplexe, weil die denken, oh krass, guck mal, noch nie gehört, dass jemand sagt, ich habe Panikattacke und schieß mich auf Klo ein oder sonst was, so, ne? Das sind ja Sachen, die man jetzt nicht in jedem Straßenrap-Track hört.
Es gibt auch so viele Männer da draußen, ja, die auch immer mit ihren, sag ich mal, inneren Dämonen zu kämpfen haben und auch mal traurig sind und auch mal vielleicht eine Träne verlieren, so. Und viele können damit aber nicht so offen umgehen. Und mir war es halt wichtig, doch damit offen umzugehen, weil es gibt viele Leute, denen geht's auch so wie mir. Die haben dann auch vielleicht schwierige Phasen, auch getrennte Eltern, Mama die ganze Zeit am Arbeiten, Papa nie da, so gibt's einfach. Und ich finde, wenn die Leute dann zu dir so irgendwo, sag ich mal, in Anführungszeichen hochschauen, dann solltest du auch andere Facetten mal zeigen, weil das Leben ist nicht nur bunt.
Woran glaubst du, liegt es, dass, und da würde ich jetzt sagen, dass ein Teil der Gesellschaft so auf diese Härte, also diese Härte so nach außen trägt, ja, ein anderer Teil der Gesellschaft irgendwie so, wenn ich mir Spiegel angucke, da ist ja die Story voll von psychosozialer Hygiene und was machen sie, wenn sie bei Angstzuständen und so weiter, also so ein Teil der Gesellschaft, habe ich so den Eindruck, wird so super weich und wir stehen zu unseren Gefühlen, vielleicht aber auch nicht authentisch und die anderen machen die ganze Zeit so auf hart, woran liegt das?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, das ist auch, um sich selber ein bisschen zu schützen. Und ich denke mal, viele Leute, ich sag egal, auch wenn die Leute auf hart machen, die sind trotzdem, haben die auch Momente, wo die traurig sind und wo es denen nicht gut geht. Aber die können halt nicht damit so offen umgehen. Viele Leute wollen gar nicht ihre Schwächen zeigen und sind so, okay, Gott, ich werde dann angegriffen. War auch meine Angst gewesen. Ich war so, ey, würdest du wirklich so offen damit umgehen? Ich meine, es ist zwar weich, ich habe weiche Songs auf jeden Fall, sage ich mal in Anführungszeichen immer, weil es hat immer noch eine Härte in sich, finde ich. Ja, so Songs wie Alleinsein sind zwar ein bisschen melodischer, aber tragen immer noch so eine, also auch lyrisch so eine Härte einfach. Es ist nichts.
Das sind ja einfach nur Facetten aus deinem Leben und dein Leben war ja zum großen Teil auch irgendwie gucken, wo man Pakete verschickt und Dings und Sachen und Geld und dann immer mit Leuten, die auch irgendwie viel dem Geld hinterherrennen und sowas. Und dann
bist du auch irgendwo raus.
Wunkert man solche Sachen ja eher weg und es bricht dann irgendwann raus. Aber hast du vielleicht durch das Feedback auf zum Beispiel die Songs über deinen Vater oder deine Mutter, hast du durch das Feedback irgendwie was über dich selber noch gelernt oder so irgendwie zu dir selber stehen gelernt?
Auf jeden Fall. Also das sage ich mal so, gib mir auch noch mehr Selbstbewusstsein, dass die Leute auch so offen damit umgehen und auch das annehmen, sage ich mal, was ich sage. Und dann weiß ich so, okay, Alice, du machst irgendwo auch schon was richtig. Klar muss, habe ich auch mit schlechtem Feedback zu kämpfen. Also wie oft muss ich mir anhören, boah, ab in die Küche mit dir. Ja, ich schick dich gleich in die Küche. So, was ist denn dein scheiß Problem? So, ich bin zwar eine Frau, ich kann... Wenn ich will, koche ich Crack. Wenn ich will, kann ich aber auch Yumurta mit Sucuk machen. So, ne? Das ist einfach so eine Sache. So. Leute haben so ein komisches Bild, einfach wie eine Frau zu sein hat. Und ich sage immer, die Leute sind hinter ihrem Bildschirm immer ein bisschen mutiger und reißen ihre Fresse manchmal zu weit auf, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt aber vor dir stehe, scheißt du dir in die Hose, Digga. Ist einfach so. Weil ich bin auch ein direkter Mensch. Wenn mir jetzt jemand in der Öffentlichkeit sagen würde, ey, hör mal zu, ab in die Küche mit dir, dann weiß ich, dass ich nicht da so einfach so das mit mir ergehen lasse. Wenn er es mir ins Gesicht sagt, ja, dann gibt es auch Ansagen. Ist einfach so. So, wo sind wir hier gelandet? Ich lasse mich doch nicht einfach unterdrücken so und mir sagen, ey, ab in die Küche mit dir.
Wie hat dein privates Umfeld so auf deine ersten musikalischen Gehversuche reagiert?
Guck, haben schon seufzen, ey. Also nicht wirklich positiv, sage ich ehrlich. Auch Freunde, die sich dann von mir distanziert haben, als ich am Anfang angefangen habe, Musik zu machen, weil Warum? Die dann der Meinung waren, ey Liz, willst du wirklich so in die Öffentlichkeit, du fixst dein Gesicht, du fixst uns, bla bla bla, du bist zwar assi hin und her, aber du musst das muss auch nicht jeder mitkriegen. Es war halt so Leute, die sich dann von mir so distanziert haben, weil die damit nichts zu tun haben wollten, sozusagen. Und ich war dann aber so, ey, juck nicht, dann geh, da ist die Tür, mach bitte von draußen auch nochmal richtig feste zu, so, ne? Also ich traue keinem hinterher, aber dadurch habe ich halt auch gemerkt, okay, wer ist wirklich da und wer nicht, ne? Und wer steht zu mir und wer nicht, und auch zu meinen Gefühlen, zu meiner Aggression, zu meiner Wut. Und da gab es nicht viele tatsächlich. Also viele haben sich von mir abgewandt.
Wie war das überhaupt so in Frankfurt? Es gibt ja eine alte Frankfurter Szene. Auf der anderen Seite, Frankfurt ist nicht so wahnsinnig groß wie Berlin, wo man dann irgendwie voll. So sich in den Bezirken wirklich auseinander aus dem Weg gehen kann. Mhm. Wie war so der Support jetzt mal von den ganz Alten? Ja. Die Mittleren, die haben dich ja, denke ich mal, unterstützt. Also Cello Abdi. Genau. Cello bedauert, dass er dich nicht gesigned hat.
Ja, Tilo sagt doch auch, denke im Nachhinein, hätte ich bloß Liz gesehen, weil ich halt extrem viel auch, sage ich mal, deren Studios am Anfang aufgenommen habe. Und das war so eine Phase, die haben mir halt ermöglicht, so ey, auch Oleg Selch, der dann gesagt hat, so Liz, du kannst gerne im Studio bei uns aufnehmen, gar kein Problem, guck einfach, entwickel dich weiter. Die waren halt sehr
aber
cool.
Aber wie kommt gewesen. Man überhaupt dann in diesen Kontakt?
Oleg kannte ich halt damals durch Frankfurt, wie du schon sagst, Frankfurt ist sehr klein, man hat sich mal dort gesehen, man hat sich mal da gesehen, beim Feiern gesehen oder bei einem Joint rauchen. Und dann hat man einfach gesagt, so ey, weißt du was, ich schicke es ihm einfach mal rum, was ich habe. Er hat es gefeiert. Er war so, ey, komm am Studio rum, arbeite einfach hier. Hat mir die Möglichkeit gegeben. Klar hat man die Jungs immer mal ab und zu gesehen. Die haben auch niemals...
Aber du bist schon so quasi zu denen hingegangen.
Ja, also was heißt zu denen hingegangen? Oleg hat mich das erste Mal angeschrieben, als ich meine ersten Sachen auf Insta gepostet habe. Und hat mich gefragt, hast du noch ein, zwei Sachen? Und die habe ich ihm dann rübergeschickt und er war so, boah, komm ins Studio rum und so, lass mal was aufnehmen. Er wollte einen Song für sich machen. Ich hatte da noch nichts draußen gehabt. Hat sich dann doch nicht ergeben, weil er dann doch sein Album fertig gemacht hat. Ja, aber die Jungs hatten mich schon immer auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, die wussten aber auch nicht richtig, wie sie damit umzugehen haben, weil ich hab ja nicht normalen Frauenrap gemacht oder sag ich mal normal, oder ich sag mal so, da war auch die Josie war auch immer mit uns im Studio gewesen und Josie macht zum Beispiel andere Mucke als ich, ist vielleicht nicht so hart wie ich. Für die Leute war das auch für Cello Abdi und für Oleg war das damals so, wow, okay, krass. So. Wussten einfach nicht damit richtig umzugehen.
Die haben sich nicht rangetraut an dich? Also so quasi an dieses Thema?
Nee, ich glaube nicht. Also wirklich? Ja, ich glaube nicht. Deswegen denke ich auch, sagen die Leute auch, denke im Nachhinein, hätte ich bloß Liz gesigned und hätte ich mich wohl getraut lieber. So, ne? Aber dafür habe ich es mich getraut und natürlich die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Manchmal braucht es halt dann doch den einen oder anderen, der dann doch an dich glaubt und doch so mit dir diesen Weg gehen möchte und auch ohne Angst zu haben. Ich denke mal, manche Leute hatten auch wirklich Angst gehabt, mit mir diesen Weg einfach zu gehen und zu sagen, okay, mal gucken, was jetzt passiert. So, ne?
Wie war das überhaupt? Also quasi der Schritt vom Rap-Fan zum, ey, ich mache jetzt mal erste Tracks oder ich traue mich oder übe heimlich zu Hause bei mir im Schrank und dann gehe ich mal raus in den Park und rap von meinen Kumpels. Ich frage das deshalb, weil mich das einfach heutzutage interessiert. Früher war das ja normal, da gab es die Rap-AG im Jugendhaus und dann ist man da hingegangen und dann hat man angefangen zu rappen. Und heute gibt es das ja in der Form wahrscheinlich nicht mehr.
Ich bin damals, als ich meinen ersten Text Ramo vorgerappt habe, das war auf der Parkbank im Block. So, ne? Also da saßen wir unten in Offenbach, da gibt es so Bänke bei uns in diesem Block und habe ich einfach angefangen zu rappen. So, ne? genau. Und er hat das übelst krass gefeiert und da hatte ich noch nichts draus. Und er war so, bitte Liz, mach weiter, mach weiter, mach weiter.
Warst du aufgeregt?
Ja, ich war richtig aufgeregt. Ich hatte auch
Hast du das vorgenommen? Mach weiter, rap ich vor.
Ja, ja, wirklich, weil es war eigentlich so, ich habe mich echt extrem zurückgehalten. Immer, natürlich habe ich das so mit dem Handy gemacht und Insta-Videos oder so gedreht und irgendwann war ich dann so, okay, man wusste schon, Ramon hat schon gerappt, auch in der Öffentlichkeit und ich kannte ihn, er war ein Freund von mir und dann habe ich gesagt, so, ey, hör mal zu, ich zeig dir mal was.
Übrigens, musst du mir sagen.
Ja, und er war...
Ich rap auch.
Ja, ich weiß dir, genau so. Und er war so, hey, wie, zeig mal. Ich so, ja, okay, mach Beat an. Und dann habe ich halt Beat angemacht und habe angefangen zu rappen und war auch so ein bisschen am Stottern gewesen, weil ich war schon extrem aufgeregt. Aber er hat mir halt wirklich die Angst genommen, als er das
angefangen hat. Ganz trockener Mund plötzlich.
Ja, und er hat mir auch die Angst genommen. Er war so, okay, krass, du musst weitermachen, egal was die Leute dir sagen. So, und er hat wirklich auch bis heute, wenn ich manchmal anfange so zu zweifeln, weil es gibt immer noch Situationen, wo ich sage, okay, soll ich oder soll ich nicht? Ist das gut oder nicht? Er ist dann immer einer, der sagt, Liz, zieh dein Ding durch. Mach was, was für dich einfach sich gut anfühlt, weil so bin ich auch hierher gekommen, wo ich jetzt gerade stehe. So. Ich habe einfach gemacht.
Aber hast du dir mal Gedanken gemacht über die Art und Weise, wie hart du sein möchtest, ob du halt wirklich also auch das so quasi so durchziehen möchtest? Oder?
Ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, klar. Und das merkt man auch am Album vor allem, weil das Album ist ja ein Unterschied zum Mixtape. So. Und da bin ich halt vielleicht doch ein bisschen bedachter rangegangen als beim Mixtape. Mhm. Beim Mixtape war einfach auf die Fresse. Ich habe einfach meine Emotion, meine Wut rausgelassen, sage ich mal. So Wut, wirklich, Aggression. Und das Mixtape war dann halt schon mehr Straße und mehr rough als das Album. Mhm. Und beim Album habe ich mir dann, wie gesagt, dann doch gedacht, okay, zum Beispiel jetzt ein Song wie Mama, ja. Es gibt so viele Rapper, die darüber, über ihre Mutter rappen und dann sind es aber immer dieselben Themen wie zum Beispiel, was weiß ich.
Ich baue dir ein Haus.
Ich baue dir ein Haus und ich habe jetzt, Mama, wir sind jetzt reich und du musst nicht mehr arbeiten oder sonst was.
Keine Hände.
Und ich habe auch einen Mama-Song gemacht, aber ich erzähle nicht darüber, wie schön und wie krass und ich hätte so jetzt alles erreicht, sondern es ist nicht alles perfekt. So. Mhm. Und wie du es sagst, ist halt so die Sache. Ne? Und ich will nicht einfach dumm Gelaber und dahin reden und ja, ich habe jetzt Geld, ich baue ein Haus für Mama und wow, ich kann mir jetzt die Gucci und Fendi-Tasche leisten. So. Ist es das, was ich der Jugend mitgeben will? Mhm. Nein, ist es nicht. Natürlich will ich der Jugend auch nicht mitgeben, hier geh und rauch deine Joints, weißt du, das ist auch nicht gerade toll, aber es sind halt was ganz anderes, so Sachen wie Alleinsein, Highlife mitzugeben, als wenn ich jetzt sage, so boah, krass, ich kann mir jetzt eine Fendi-Tasche für 2000 Euro kaufen. Was ist das so, ne? Mhm. Ich will kein Vorbild für die Jugend sein, aber ich bin es trotzdem so. Und wenn ich dann vor Kamera meine Joints rauche, habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht, so ey, beeinflusst du so die ein oder andere vielleicht dann auch einen Joint zu rauchen. So, ich mach das gar nicht mehr, weil meine Schwester kam zu mir und hat dann irgendwann zu mir gesagt, ey, so, da kam letztens jemand zu mir und meinte, boah, wie krass, deine Schwester, die kifft und sonst was. Und ich mir denke, ey, das ist eigentlich gar nicht cool.
Das Erste, was einem so einfällt.
Nein, aber das ist einfach nicht cool.
Kifft einfach.
Ja, so, ey, für mich war das dann so, boah, okay, Alter, das ist schon krass, weil meine Schwester ist 17 und 17 Jahre, weißt du, eigentlich solltest du da erst recht nicht kiffen, so, weil du dich ja auch entwickelst in der Zeit. Und ich wünschte, ich hätte es damals auch nicht getan oder hätte ein anderes Umfeld gehabt, so. Und deswegen habe ich auch aufgehört, vor der Kamera zu kiffen, weil was bringt es mir den Leuten, das mitzugeben, das ist nicht das, was ich mitgeben will, ne? Mhm. So wie zum Beispiel auch Sachen, wo ich sage, ey, lieber gebe ich den Leuten mit, so, Digga, du kannst hart sein, so viel du willst, aber es ist okay, auch wenn du hart bist, zur Therapie zu gehen, da haben die Leute doch viel mehr von, wie wenn ich meinen Joint jetzt vor der Kamera, weißt du, was ich meine, halte? Das ist einfach so.
Ich würde sagen, mach mal den ersten musikalischen Cut, dann Allein sein von Mona Lisa, von Liz.
Dankeschön.
Themen der Woche.
Gibt's eigentlich so Ami-Reaction-Videos zu dir? Gibt's so...
Boah, ich hab noch nie geguckt. Ich guck nie Reaction-Sachen an. Ich hab nur letztens gesehen, dass ein Bulle auf... ein Polizist auf mich reagiert
hat. Wirklich? Reaction-Video?
Ja, ein Reaction-Video. Gut, guter Bulle hieß der oder so. Ja, der hat's gefeiert tatsächlich, aber ich war so... Okay.
Ja, die sind doch auch nur Gangster, die falsch abgebogen sind.
Ja, 100%.
Im Endeffekt, oder? Ja, 100%. Also wir hatten ja die Geschichte, oder? Die Entscheidung, Polizist zu werden oder nicht, ist innerhalb von 14 Tagen, kann die sich sehr unterscheiden.
Und das stimmt.
Polizist oder Gangster.
Ist, auf jeden Fall. Du kannst auch zur Polizei gehen und immer noch Gangster sein. Gibt's auch.
Ja, aber das ist schmierig. Dann ist man ja korrupt.
So was machen wir ja nicht.
Nein, korrupt sein ist nicht.
Mit Korruption haben wir nichts zu tun.
Nee. Ey, Liz, noch mal ganz kurz zu diesen Songs über deine Eltern. Mhm. Die fand ich ziemlich außergewöhnlich, weil in meinem Video sagst du ja irgendwie so, dein Vater war nicht da und deine Mutter wollte aber nicht, dass du ihn siehst. Ja. Und eigentlich hat sich das so quasi so angehört wie... Also normalerweise wird ja so eine Elterngeschichte immer so erzählt, ja, die Mutter war ein bisschen uncool, aber der Vater war eigentlich dann der Coole und so weiter. Und dann kam mal zwei Songs später, also quasi dieser Mama-Track, und dann hat sich das alles wieder so umgekehrt. Also das ist ja schon auch ein sehr ambivalentes Verhältnis gewesen. Ist dir das schwer gefallen, das aufzuarbeiten in diesen...
Denk mal, bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, überhaupt zu realisieren, dass meine Mutter mich zu dem Zeitpunkt auch schützen wollte, weil mein Vater war ist nicht gerade den geraden Weg gegangen, sondern auch...
Dein Vater ist zum ersten Mal wieder aufgetaucht bei einem Konzert von
dir? Nee, meine Mama ist zum ersten Mal aufgetaucht bei einem Konzert.
Das habe ich aber nicht verstanden, aber du bist bei deiner Mama aufgewachsen.
Ich bin bei meiner Mama aufgewachsen.
Okay, dann erzähl es nochmal.
Und ich bin bei meiner Mama aufgewachsen. Meine Mama hat immer sehr viel gearbeitet, hatte 3 Jobs gehabt und hat eigentlich immer geguckt, dass es mir gut geht, dass Essen auf dem Tisch ist. Ich bin halt tatsächlich, muss ich sagen, vom geraden Weg in die schiefe Bahn freiwillig oder beziehungsweise, ja, freiwillig tatsächlich. Weil meine Mutter hat eigentlich alles getan, dass es mir gut geht. So, ich glaube, ich wollte dann einfach so das Gangstermädchen sein und ich wollte dann einfach
Wolltest
so...
Wolltest du deinem Vater danach
eifern? Ja, schon eigentlich. Ich glaube schon, dass das unterbewusst so ein Vaterkomplex war, den ich hatte.
Und dein Vater war aber nicht da?
Mein Vater war lange Zeit nicht da gewesen, kam dann tatsächlich wieder, aber ist halt komplett seinen eigenen Film gefahren. So, ne? Mein Vater hat so ein Gangsterleben so gehabt und lebt es immer noch tatsächlich. Ist ein bisschen ruhiger geworden. Aber bin halt bei meiner Mama groß geworden, aber hat mich immer nach meinem Papa gesehen. So, ne? Ich wollte immer bei Papa sein und das war dann so, dass ich alle 2 Wochen am Wochenende zu meinem Papa durfte und meine Mama das eigentlich nicht so wollte. Das war auch immer so eine Gerichtssache gewesen. Es wurde dann vor Gericht entschieden und mein Vater hat dann nochmal geheiratet und hat 2 Mädels noch gekriegt und ist dann so ein bisschen wieder so Normalität reingekommen, sage ich mal. Auch in seinem Kopf und auch was Drogenkonsum und so angeht, ist mein Papa da ein bisschen rausgekommen. Und dann hat der Kontakt wieder zu meinem Vater angefangen, intensiver zu werden. Und auch, sage ich immer, mein Papa war so mein Beschützer. Ne? Also ich habe mir sehr viel rausgenommen, weil er mein Papa ist. Auch so zum Beispiel, wenn ich feiern gegangen bin oder so, habe ich mir nicht sagen lassen. Oder ich kam durch jede Tür, weil ich gesagt habe, boah, ich bin seine Tochter und so. Ne? Also habe ich schon so ein bisschen ausgenutzt. Und dadurch, dass ich so viel unterwegs war und auch immer Probleme mit Polizei hatte und sonst was, und meine Mutter war sehr krank gewesen, habe ich mich irgendwann auch distanziert von ihr, beziehungsweise unsere Wege haben sich getrennt. Sie wollte auch erstmal eine Zeit lang nicht, weil ich habe wirklich nur Probleme gemacht.
Hast du allein gewohnt da schon zu der
Zeit? Mit meiner Mama habe ich erstmal zusammen gewohnt und irgendwann habe ich dann allein gewohnt. Das war so kurz bevor ich in Saarland bin, um mein Abitur zu machen, weil wie gesagt, ich hatte echt nur Probleme gehabt. Die Frau wurde fast jeden Morgen von den Bullen geweckt, ja. Und das wollte ich ihr auch nicht antun. Und die Wege haben sich getrennt, wir haben uns aus den Augen verloren. Meine Mutter wollte den Kontakt zu mir erstmal nicht mehr haben und hat ihn auch eigentlich gar nicht so wirklich gesucht. Ich habe ihn eine Zeit lang gesucht, aber habe dann irgendwann auch, sage ich mal, aufgegeben, weil es mich auch extrem belastet hat, ne? Dass ich mit meiner Mutter eigentlich Kontakt haben will und sie will das nicht. Und dann irgendwann stand sie dann auf meinem ersten Konzert in Frankfurt, aber halt, meine Mutter ist halt blind so, ne? Und das war dann für mich so ein Moment.
Deshalb...
Genau, ja, ich sag das ja auch.
Sie sieht dich nicht, aber du siehst sie.
Ich sag ja dunkler als jemals zuvor in dem Text. Und das ist einfach, weil meine Mutter ist halt, ja, sie ist halt einfach eine starke Frau, aber ich glaube, das ist nicht einfach gerade so für einen Menschen, so, wenn du dein Leben lang sehen konntest und auf einmal nichts mehr siehst und das Einzige, was du hast, dann die Stimme deiner Tochter ist. So. Und wie gesagt, sie stand einfach da. Also sie hat mir nicht mal Bescheid gegeben, ihre Freunde haben mir nicht Bescheid gegeben, sie wollte einfach, glaube ich, mir ein bisschen näher sein mit dem Konzert. Und das war auch ein Zufall. Ich stand da, habe ein Bild mit einem Fan gemacht und nach links geguckt und auf einmal sehe ich meine Mutter mit ihren 2 Freundinnen da sitzen und bin dann direkt zu ihr losgerannt so und habe sie dann in den Arm genommen, musste auch voll weinen. Es war schon extrem emotional gewesen. Aber es war halt krass, weil sie ist einen Schritt auf mich zugekommen. Ne? Normalerweise ist ja immer so, das Kind muss auf die Eltern zukommen und da war das ganz anders. Ja, es war schon sehr emotional und auch dann auf der Bühne zu stehen und mein Fokus war nur bei ihr gewesen. So. Und dann siehst du, wie meine Mama anfängt aufzustehen. Sie sieht zwar nichts, wird von ihrer Freundin gehalten, so, aber sagt dann so, rap dann mit so, ey, Liz ist es. So, wenn ich sag, wer ist es? Und ich sehe so meine Mutter hinten, Liz ist es. Oh, und das war schon geil. Also es war schon sehr schön gewesen. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass sie meine Musik hört. Sie hat sich mein Album vorbestellt. Und das Einzige, was ich ihr geben kann, ist zwar nicht mehr so, sie kann mich zwar nicht sehen, aber sie kann mich wenigstens hören. Und das ist schon besonders für mich, dass sie das auch sehr schätzt. Meine Mutter schätzt das extrem. So, sie sagt auch so, wann kommt neue Musik? Wann kommt neue Musik? Ich höre dein Album jeden Tag. Voll süß. Also, war, ist nicht einfach, natürlich nicht, weil ich, meine Mutter ist dann so ein Mensch, die kommt und streichelt mich dann übers Gesicht und guckt, wie lang meine Haare sind. Und das ist dann schon so ein Moment, okay, ich fange an zu weinen, versuche mich dann immer voll zu beherrschen, weil sie sieht das nicht, aber sie hört das dann meistens immer, ne, wenn ich dann so anfange zu reden. Und versuche ich dann immer so zu weinen, wenn sie das nicht so richtig mitkriegt. Und das schon emotional so mitzukriegen, wie sie sich auch macht, ne? Und das Krasse ist, meine Mutter arbeitet bei der Landespolizei in Wiesbaden.
Okay, seit wann?
Seit 1,5 Jahren. Also okay. sie ist erblindet, hat eine Umschulung gemacht. Und dann haben die gesagt so, ja, okay, wir haben was bei der Polizei frei, würdest du gern hin? Und meine Mutter so, ja, klar. Und ich war so, und die war so, als sie mir das gesagt hat, so, ich so, was machst du eigentlich? Natürlich, wir haben uns ja gesehen, haben uns dann auch bisschen unterhalten und ich sag so, wo arbeitest du eigentlich? Wie kommst du durchs Leben? Und sie war so, ja, ich arbeite bei der Landespolizei. Und ich war so, was? Das meinst du gerade nicht ernst? Ja, ich arbeite bei deinen Freunden halt, was soll ich dir sagen? So, ich denk so, alter Schwede, egal. Wenigstens hat sie was, wenigstens hat sie eine Beschäftigung.
Also doch nicht mehr alle Bullenbastarde.
Also meine Mama sowieso nicht. Und wie gesagt, es gibt auch gute Bullen, ne? Muss man auch erwähnen.
Zum Beispiel auf YouTube. Nee, aber war die Zeitspanne, in der ihr keinen Kontakt hattet, auch die, in der du dann in Therapie gegangen bist? Oder was war da für der Auslöser?
Ich bin, während ich mich von ihr distanziert habe, immer noch in Therapie gewesen. Beziehungsweise als sie sich von mir distanziert hat, war ich immer noch in Therapie, habe es dann aber irgendwann sein lassen. Also ich hatte schon wirklich, es hat sich bei mir so viel irgendwann geklärt und ich wurde auch selbstbewusster und einfach so. Ich habe einfach verstanden, dass man alles akzeptieren muss, wie es ist. Radikale Akzeptanz. Das wird ja am Ende des Tages eigentlich, geht es darum, in der Therapie zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, die Situation. Vergangenes ist vergangen und du musst einfach in die Zukunft schauen. Und das kannst du halt nur mit radikaler Akzeptanz. Und das habe ich dann irgendwann auch gecheckt und bin dann aus der Therapie raus. Aber meine Mutter hat mich zum Beispiel auch eine Zeit lang in der Therapie begleitet, beziehungsweise mir auch einen Psychologen geklärt und sonst was. Weil es für sie war es auch nicht einfach gewesen, ne? Eine Tochter zu haben, die so einen leichten Schaden hat, sage ich mal. Aber ist okay. Und ich bin sehr stolz darauf, diese Therapie getan zu haben. Wie gesagt, radikale Akzeptanz hat sich bei mir so krass eingebrannt, dass es mir schon auf dem Weg viel hilft.
Hast du mit deinem Vater eigentlich auch mal über diese Zeit gesprochen? Also was ich mir da wiederum gedacht habe bei dem Song über deinen Vater, da ist ja auch schon auch sehr viel selbstschädigendes Verhalten
dabei. Mein Vater bereut so vieles in seinem Leben, was er mir auch jedes Mal wirklich sagt. Mein Vater sagt jedes Mal so, es tut mir leid, dass ich nicht für dich da war, ich habe so viele Fehler gemacht, du bist so eine starke Frau, ohne wirklich die Unterstützung von deinen Eltern. Mein Vater ist sich bewusst, dass die gewisse Sachen falsch gemacht haben in der Erziehung so, aber wie gesagt, beim Vaters Song sage ich das ja auch so, Papa, ich verzeihe dir, alle Menschen machen Fehler und das ist auch wichtig zu verzeihen, weil somit du dir auch so, bist du auch nur lastlos, weil was bringt's dir, die ganze Zeit dir über gewisse Sachen Kopf zu machen, dann fickst du dich ja irgendwo selber im Kopf.
Aber wenn du jetzt gleichzeitig halt auch sagst, dass du das Gefühl hast, du wirst so langsam auch so einem Vorbild für andere junge Menschen und für andere Kinder. Voll. Ich kann das ja voll verstehen, dass man ja irgendwie so rebelliert und dann auch irgendwie seinem Vater vielleicht auch nacheifern will und irgendwie, hey, das ist auch voll, cool, Gangster zu sein und auch so gegen dieses System zu rebellieren. Voll. Aber gleichzeitig ist ja wirklich auch sehr viel Schaden entstanden.
Absolut.
Was er sich selber angetan hat oder was er halt
immer auch oder auch meinen Geschwistern natürlich. Ne? Also auf jeden Fall. So. Ich meine, ich hätte es mir auch anders gewünscht, ne? Nicht in diesem Wege meinem Vater zu ähneln. Aber das ist dann halt so unterbewusst, denke ich mal, dann irgendwo auch passiert, dass du dir dann denkst, okay, meine Mutter war eher so, sage ich mal, in meiner schwächeren Position gewesen und immer viel gearbeitet. Mein Vater nicht so viel gearbeitet, dann haben wir mal Geld auf Tasche gehabt. Ne? Fand ich dann immer voll krass und cool. Und man wollte ich auch so mein Vater ein bisschen stolz machen, aber mit so Sachen habe ich meinen Papa halt eigentlich nicht so wirklich stolz gemacht, das ist einfach so. Also ich habe zwar immer Scheiße gebaut und dann konnte mein Vater anrufen und er stand zu 100% hinter mir und hat dann immer Stress für mich geklärt, kein Problem, aber ich glaube, er hat sich es auch gerne anders gewünscht. Und deswegen sagt er auch, ich habe so viele Fehler gemacht, so, ich wünschte, ich wäre mehr für dich da gewesen.
Diese Phase, wo du ins Saarland gezogen bist, die hast du schon in mehreren Interviews erwähnt, war der Anlass, dass du deinen Schulabschluss sonst nicht hättest durchziehen können. Hattest du dann da überhaupt kein Umfeld? Also kannst du überhaupt niemanden da oder wie bist du auf Saarland gekommen?
Ich kannte da echt keinen. Also ich hatte gewisse Beziehungen dort gehabt zwar und wusste auch, dass es ein Bundesland ist, sage ich mal, was sehr ruhig ist und wo nicht so viel passiert. Und ich brauchte komplett ging Teil zu Frankfurt. Und das war einfach das Saarland gewesen. Bin dann Richtung Merzig, Perl, Grenze Luxemburg gezogen und habe dann da mein Abi fertig gemacht und habe wirklich fokussiert darauf, das Abi fertig zu machen und dann wieder zurück nach Frankfurt zu gehen. Weil ich war einfach an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so ey, du machst zwar scheiße und alles schön und gut, bist zwar krass, aber wie lange soll das so weitergehen? Und irgendwas muss ich auf Tasche haben und das ist nicht der kriminelle Weg, sondern ein Schulabschluss und darum ging es mir eigentlich. Und auch so, wenn ich dann so sehe, meine Schwester will auch Abitur machen und wenn ich dann kein Abi habe, dann bin ich schon, was bin ich für ein Vorbild? So, ne? Und du kannst immer noch, weißt du, deinen Scheiß durchziehen, aber guck, dass du Abi in der Tasche hast. Weil irgendwann kann es sein, dass das Business dann doch nicht mehr läuft und vielleicht kannst du studieren gehen immer noch.
Psychologie studieren.
Ja, Psychologie studieren. Wollte ich immer machen. Also wenn ich irgendwas studiert hätte, wäre es 100% Psychologie gewesen. Aber mir war es wichtig, was auf Tasche zu haben und zu sagen, okay, weil die Leute haben gedacht, dass aus mir nichts mehr wird, außer in dieser kriminellen Welt. So, und das wollte ich den Leuten eigentlich beweisen. So, ey, ich kann es auch anders. Und ich wäre auch niemals zurück nach Frankfurt, hätte ich mein Abi nicht geschafft, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich den Leuten ins Gesicht gucke. Mhm. So,
dann wäre ich wie war das dann so? War das richtig auf dem Dorf im Saarland?
Ja. So richtig auf dem Dorf.
Also, wie war das dann für dich, da in die Klasse zu kommen?
Also ich hatte noch einen, sag ich mal, Ausländer mit mir in der Klasse gehabt, aber sonst war es alles Deutsche tatsächlich. Die waren zwar sehr offen gewesen und sehr cool, aber die haben schon so gemerkt, so okay.
Bisschen Alien.
Ja, wir sind schon ein bisschen anders. Vor allem als Frankfurterin dann auch noch, ne? Also war ich dann so für die so, boah Gott, was eine Assi-Pratze. Aber ich habe es denen gezeigt. Also ich habe jetzt mein Abi nicht super toll beendet, aber 2,7 ist absolut okay. Für mich also absolut okay. Und dann bin ich auch direkt nach Frankfurt. Also die Leute waren da so auch nicht ganz so offen, was mich angeht, weil wie gesagt, ich bin dann trotzdem in die Pause, habe zwar meinen Joint geraucht, aber ich war da so, ich war im Unterricht gewesen. Hätte mein Abitur auch bestimmt besser abgeschlossen, wenn ich noch nüchtern gewesen wäre. Aber gut, was willst du machen? Ja.
Und dann zurück in Frankfurt, hattest du Abi in der Tasche, aber bist trotzdem wieder...
Nee, ich hatte Abi in der Tasche, aber habe dann angefangen, mich nur auf Mucke zu konzentrieren, schon in der Zeit, wo ich im Saarland war.
Ah, okay, da hast du schon angefangen.
Genau. Habe ich wirklich geguckt, dass ich mich nur auf Mucke konzentriere und wirklich das Ding durchziehe und habe es dann auch durchgezogen. Also ich bin nach Frankfurt, wie gesagt, habe schon Mucke angefangen zu schreiben, habe es dann dem Freund mal gezeigt, wie gesagt, Ramo mal gezeigt. Der ein oder andere hat sich von mir distanziert, der andere stand immer noch zu mir. War echt viel Action gewesen und dann ging das schon alles ganz schnell. Kontakte nach Berlin geklärt, habe Leute in Berlin kennengelernt, mehr Horizont erweitert, man hat sich mehr weiterentwickelt. Weißt
und jetzt
du?
Wohnst du gerade in Berlin, aber findest es furchtbar.
Komm schon. Komm. Berlin ist okay.
Berlin ist ganz können wir gleich nochmal sprechen. Ich würde sagen, wir hören nochmal Liss ist jetzt. Wenn ich mir wünschen darf.
Du darfst dir wünschen.
Du darfst dir wünschen, was du willst.
Themen der Woche.
So, Themen der Woche. Ach nee, nein, wir wollten ja eigentlich noch darüber sprechen. Du wohnst jetzt in Berlin.
Ja, ich bin nach Berlin gezogen.
Warum?
Leider.
Ist es so ein bisschen so wie nach Saarland ziehen?
Ja, andersrum eher. Ich glaube, es ist zu viel, also sehr viel auch. Ich finde, Berlin ist eine sehr hektische Stadt, alle sind immer sehr gestresst.
Hektischer als Frankfurt?
Ja, schon, finde ich schon. Also ich habe in Frankfurt, weiß ich, wie mein Tagesablauf ist. Ich weiß, ich stehe auf und am Ende des Tages sitze ich bei mir in Offenbach mit den Jungs im Studio und mache Mucke. So. In Berlin stehe ich auf, morgens im Studio oder bis mittags, manchmal auch abends. Aber dann ist es so, wo bist du heute Abend und mit wem bist du heute Abend? So, ne? Du weißt nie, was hier so passiert. Da habe ich so meine Stammleute. Hier ist eher so, hallo, tschüss, man sieht sich einen Tag, zwei Tage und dann sieht man sich nicht mehr so. Und ich weiß nicht, Berlin ist nicht meine Heimat. Frankfurt ist meine Heimat.
Ja, okay, aber das ist so ein bisschen Gewöhnungssache.
Ja, auch, aber ich konnte mich immer noch nicht dran gewöhnen. Das ist jetzt schon fast ein Jahr. Mhm. Und, aber ich muss sagen, Berlin hat mir sehr viel geholfen, musikalisch auch meinen Horizont zu erweitern, mich gewisse Sachen zu trauen, die ich mich vielleicht vorher nicht getraut habe, wie zum Beispiel halt melodischer zu werden. oder auch mal zu singen am Mikrofon. Und das hatte ich halt vorher. In Frankfurt war das eher immer so dieses, okay, man macht harte Mucke, man hat immer nur diesen Tunnelblick, sage ich mal. Und das ist, in Berlin hat sich das so ein bisschen gelöst.
Also es ist ein Berlin-Album.
Nein, auf keinen Fall. Nein, ich
habe... In welchem Stadtteil wohnst du?
Ich wohne in Neukölln und ich liebe es. Ich liebe Neukölln. Also ich wohne...
Sprichst du Spanisch?
¿Cómo está?
Das muss man doch können da in Neukölln. Spanisch oder Englisch?
Spanisch? Oder Englisch? Warum denn das? Ich glaube eher Arabisch.
Ah, okay, dann wohnst du noch richtig oldschool, ja?
Ja, ja, ich wohne richtig, richtig oldschool. Also mittendrin, aber das ist geil, weil ich bin...
Ja, so rund um die Weserstraße und so weiter kannst du nicht mehr...
Nee, ich bin direkt da Arkaden in die Ecke. So in Karl-Marx-Straße, Sonnenallee, so. Das ist so richtig mittendrin, tatsächlich. Aber ich mag's. Also ich sag immer, ich bin so vom einen Kanakenort zum anderen Kanakenort rüber. Darf ich Kanake sagen? Ja, ne? Ich bin selber Kanake.
Wir nicht.
Ach so, ja, ihr nicht. Ich darf sagen. Ich bin ein Kanake. Nein, also auf jeden Fall, ich mag Neukölln. Sehr gutes Essen. Ich finde, Berlin hat überkrasses Essen. Also das, was
besser als Frankfurt?
100%. Das muss ich euch lassen.
Was mit Berliner. Der Best Borscht im Town?
Naja, okay, scheiße, du hast mich. Ist auf jeden Fall besser als Curry 36. Das muss ich schon sagen.
Es gibt in Wedding auch so eine Currybude, die auch von A bis G Schärfe gerade hat.
Nein, wie heißt die?
Currybaude oder so
ähnlich. Boah, das musst du mir mal...
Such die raus.
Ja, bitte. Boah, ich liebe eigentlich Wurst. Aber wie gesagt, auch so der Döner hier schmeckt geiler und das Frühstück ist hier geiler und ich weiß auch nicht, Berlin mag ich viel mehr, so was Essen angeht. Und du kannst auch hier zu jeder Zeit essen, so, ne? Also du kannst manchmal 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts noch was zu essen kriegen, während in Frankfurt nur eine Pizzeria offen
hat. Ich glaube, das fördert ein bisschen die Verpeiltheit auch. Es gibt ja, also so, keine Ahnung, sonntags gibt es DM und Edeka und alles hat auf. Ne? An gewissen Spots ist so, du musst dich gar nicht so strukturieren und so, oh, Freitag, ich habe alles besorgt. Sondern so, ja, Sonntag 18 Uhr fällt mir ein, ja, fahr ich da.
Ach, mittlerweile hast du ja auch, in Berlin hat der Flink und so manchmal sogar...
Das ist der Teufel,
darüber reden wir hier nicht. Die wohnen auf der anderen Seite so des Mondes, oh, in Gott. Der hohen Erde. Linksfahrer kommen aus der hohen Erde.
Okay.
Also lieber selber einkaufen gehen, genau. Wirklich.
Aber ganz kurz,
wenn ihr noch eine städtische Struktur haben wollt, in absehbarer Zeit...
Dann und wenn ihr ab und zu mal nichts dagegen habt, 300 Meter zu laufen, laufen ruhig 300 Meter, ist okay.
Okay, darf ich wissen, warum ihr das nicht befürwortet, also nicht feiert?
Nur ich. Ich finde, das ist die komplette Psychose einfach, oder? So, du bezahlst jemanden, damit der in 10 Minuten bei dir ist und alles zusammengepackt hat, was du jetzt hier so auf der App irgendwie, hups, los, mach mal. Ich finde, das hat harte Sklaven-Vibes irgendwie.
Oh, fuck. Nee,
es
geht ja eigentlich...
Und stell dir mal vor, dein Treppenhaus hat keinen Fahrstuhl oder so. Die kommt doch immer zu spät. Also, ja, okay, ne, aber dann hast du so, oh, sorry, erst 12 Minuten hier. Ja, das gibt aber einen Gutschein, Leute. Das ist hier aber jetzt nicht 10 Minuten gewesen. Und so.
Ich finde, das harte... Ich bin sogar noch so diese, Bruder, hier hast du 5 Euro Trinkgeld oder 10 Euro mal. Also,
das ist eh korrekt.
Oder auch diese, zum Beispiel, ich fahre auch ab und zu U-Bahn und so, ne, statt Taxi. Aber dann denke ich mir auch so, alle eigentlich nicht so cool, so, weil ich meine, Taxifahrer, weißt du, werden auch langsam so ihre Jobs los.
Eigentlich wollten wir auch Themen der Woche ein bisschen anreißen, Steiger. Ist irgendwas passiert in der Rap-Welt, was dir wichtig
ist?
Ja!
Überhaupt nichts. Ich habe nur eine Sache gefunden, und zwar werden Grundstücke in der Nähe von Snoop Dogg für 450.000 US-Dollar jetzt verkauft, und zwar im Metaverse.
Ah,
was?
Ja, dieses Metaverse ist ja gerade auch richtig am Kommen, Haben wir schon gehört, ne?
Genau. Und da habe ich mich nämlich gefragt, was ist eigentlich aus Second Life geworden? Da sind doch damals auch irgendwelche Inseln verkauft worden.
Ja, oder Hotel Habbo.
Und da ist gar nichts mehr. Im Second Life ist gar nichts mehr los. Wenn du dort unterwegs bist, dann steht ab und zu mal so ein Avatar.
So ziemlich verloren. Was? Hast du dich wieder eingeloggt jetzt, oder was?
Nee, aber ich habe es gelesen.
Ja. Die waren ihrer Zeit voraus einfach. Ne?
Genau, und die sind seit 12 Jahren ihrer Zeit voraus. Und jetzt werden halt eben Nachbargrundstücke von Snoop Dogg für 450.000 Dollar
hängen geblieben.
Das finde ich wirklich crazy.
Ja, ich finde es halt hart. Ich denke mal so, für mich ist das so ein bisschen Realitätsverlust, ja, wenn du dir komplett in der digitalen Welt so krass, also so krass viel Geld ausgibst. Ich meine, das ist eine andere Sache. Ja,
aber stell dir mal vor, du hast dann irgendwann mal diese Brille.
Ja,
dann
ich glaube.
So virtuelle Drogen konsumieren, dann hast du so Drogenräusche. Und
ja, voll. Aber hast du
ohne
sie?
Ohne Nebenwirkungen.
Boah, hast du sie aber? Also das ist ja
keine
auch
keine Ahnung, was passiert? Was passiert, wenn irgendwelche Maschinen deine Gehirnströme anzapfen können und dir dann irgendwie so heiß?
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt auch so Versuche mit so Ratten, die elektronisch gesteuert sind und die sich dann in Wasser stürzen zum Beispiel.
Krass, okay, krass, ja? Krass.
Und dann haben Tierschützer sich darüber beschwert, so, ja, das ist doch Tierquälerei und so weiter, und ihr bringt ja da die Ratten um und die machen irgendwelche Sachen, die sie normalerweise gar nicht tun würden, aber durch die Beeinflussung der Hirnströme bringt ihr sie dazu. Und dann hat der Forscher gesagt, die Ratten haben die beste Zeit ihres Lebens. Die sind die ganze Zeit drauf. Die sind die ganze Zeit high. Und stell dir mal vor, du hast das dann mit irgendwelchen Soldaten.
Voll.
Den stimulierst du dann irgendwelche Belohnungssysteme?
Das war doch Zweiter Weltkrieg. Nee. Panzerschokolade ist doch, also Leute auf Christie irgendwo losschicken. Absolut. Die hatten auch wahrscheinlich haben sich einen mega Film gefangen. Und so,
mega Zeit.
Wir sind die unaufhaltbaren Dings.
Ja, natürlich. Alles brennt.
Das ist so krass.
Alter. Ja, also ich meine, wenn du es dir so überlegst, das
ist ja... Ja, ich finde, es ist auch krass, was ich gerade so, ne, dieses Metaverse ist ja so ein Ding. Ich meine, wir sind ja gerade hier so, ne, die Leute wollen ungern aus dem Haus rausgehen, die haben natürlich auch Angst, soziale Kontakte zu knüpfen.
Das hat das mit Flink zu tun.
Genau, ja, dann verstehe ich das auch. Ja, so weiß habe ich gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein, aber bei dieser Metaverse denke ich mir wirklich so, dass es so für viele Jugendliche und viele Leute, die eigentlich davon gar keine Ahnung haben, so vor dieser digitalen Welt, ist das halt für mich so schon extrem gefährlich, so. Ne, weil du machst ja wirklich, also du grenzt dich ja ein, was soziale Kontakte angeht, meiner Meinung nach. Ne? Alles passiert ja nur noch virtuell und ich weiß nicht.
Einsamkeit ist ein großes Problem. Voll. Also in England gibt es ein Einsamkeitsministerium übrigens.
Das ist, glaube ich,
krass.
Wirklich.
Krass.
Okay, okay, funny. Also, Minister of Loneliness.
Das müssen wir mal rausfinden, wie das heißt.
Krass, krass.
Find mal bitte kurz raus.
Würde mich auch interessieren.
Ich habe neulich, oder letzte Woche habe ich dran gedacht, an Sims. Habt ihr früher Sims gezockt?
Boah, ich habe Sims geliebt. Ne?
Weil hast du auch immer den Mann im Schwimmbecken verhungern lassen?
Stimmt, da kommt dieser eine, der in diesem Whirlpool, ne?
Genau, und wenn der dann im Whirlpool ist oder in dem Pool ist, dann wenn du dann die Treppe abmontierst, dann konnte der sterben. Ja, oder dann hat man den so umgebracht.
Weil das habe ich mir neulich gedacht.
Das hat meine Tochter
Alter,
gemacht.
Steiger.
Das ist eigentlich so
das. Müssen wir uns Sorgen machen hier?
Daran siehst du eigentlich so was in Leuten so verborgen ist, ne? Wenn die irgendwie zu viel, also wenn die so Gott spielen können und zu viel Langeweile haben, dann ja, mal gucken, was passiert, wenn ich die umbringe. Ja, mal gucken, was das passiert. Und so fühlen sich Milliardäre ja den ganzen Tag. So, ja, ey, mir ist langweilig hier. Ich bezahle jetzt diese Leute, die sind jetzt mein Militär. Los, gib da mal rein oder so.
Ja, voll.
Und da frage ich mich, ob das ein Metaverse, was sind da irgendwie, gibt's da Richtlinien? Weil Facebook lässt ja auch alles Mögliche
zu. Zum Beispiel, ich feiere es, aber zum Beispiel Metaverse, wenn zum Beispiel du jetzt Konzerte dort geben kannst, weißt du, und dann setzen sich Leute die Brillen auf und haben sich vielleicht live vor sich so. Muss natürlich nicht sein, aber wer weiß, vielleicht kannst du irgendwann keine Konzerte mehr geben. Du hast ja keine, guck mal, was war denn dieses Jahr, letztes Jahr los gewesen? Ja. Fast alles wurde abgesagt, verstehst du? Die Leute wollen ja auch ihren sag ich mal, in Anführungszeichen Idolen oder Vorbildern nahe sein. So. Und wenn die das dann nur durch diese VHS bringen, kriegen, dann, weißt du, was ich meine? Werden sich doch alle darauf
es heißt schüssen. Tatsächlich Commission on Loneliness, Joe Cox Commission on Loneliness und der Minister heißt tatsächlich Loneliness Minister. Oder ist eine Ministerin, Baroness Baron.
Die muss bestimmt sehr, sehr einsam sein, die Schwester. Also Cousin, Cousine, ich hoffe, das klärt sich bei dir.
Krass, wie qualifiziert man sich dafür?
Aber echt?
So. Ich habe die letzten 5 Jahre mit niemandem gesprochen. Okay. Ich möchte mindestens.
Sie ist eine von uns.
Ich schwör's dir.
Nein, aber es ist halt tatsächlich gar nicht so wirklich witzig, weil das, und wie du sagst, also die Leute arbeiten im Homeoffice, die haben teilweise, also jetzt gerade durch die Pandemie war das ja wirklich auch der Fall, es gibt Leute, die seit anderthalb Jahren wirklich kaum noch Leute getroffen haben.
Voll. Oder auch, die auch Angst haben, also Leute zu treffen, so. Und für die kommt dann so ein Metaverse eher in Frage, ja, und dann kaufen die sich vielleicht eher da Grundstücke, als neben, also sich wirklich in die Wohnung zu kaufen, in der sie wohnen, so, ne?
Ein Grundstück nehmen die ja, das wär's.
Was soll ich mir ein digitales Grundstück kaufen und danach nochmal $1 Million reinbuttern, um ein Haus da zu bauen oder was?
Du musst die Nachbargrundstücke kaufen.
Also, du musst die verticken, ja.
An Fans von dir, die neben dir wohnen wollen.
Krass, also aber digital halt, ne? Ja. Und also kann es sein, dass ich mal digital in der digitalen Welt Snoop Dogg treffe.
Und dann regst du dich voll auf.
Das dachte ich mir auch gerade. Übrigens, wie.
Scheiß nach
Wiese. Ich riech das ein bisschen drüben, Junge.
Nee, das will ich noch feiern.
Wie machst du, also ne, was hast du dann davon? Dann hast du $500,000 bist du losgeworden. Und dann was? Dann siehst du den digitalen Snoop Dogg irgendwie auf der Liege chillen oder was? Im Garten sowas.
Oder sein Jointbaum oder auch
nicht. Der kommt doch mit dieser Stimme.
Der hat doch diesen Song gemacht mit Heidi Klum.
Ja, oh mein Next Gott, das stimmt, das existiert. Das darf ich voll verdrängt.
Genau, darüber hat sich dann Bones auch lustig gemacht und der wurde ja vor anderthalb Jahren gefragt, als er ein Snoop Dogg Feature abgelehnt hat, wurde er gefragt, warum machst du nichts mit Snoop Dogg? Der Typ ist eine Legende. Jetzt hat er dieses Video gepostet und hat gemeint, naja, also Legenden zerstören sich halt auch selber. Ja. Und dann hat er noch einen kleinen Seitenhieb auf die Person gemacht, die wir nicht nennen wollen. Mhm. Ja, Anis weiß Bescheid, wie man das macht.
Ja. Ich finde eh krass, ich nehme das nicht mal übel irgendwie.
Nee, er hat so einen Status, dass er... hat, hey, für Waze eingesprochen und so.
Mann, was willst du ihm auch übel nehmen, wenn er entweder macht das für Kohle oder er hat halt Bock drauf oder was weiß ich. Ich denke, machst du ja die Kohle, aber ich meine, warum nicht? So, ja, du hast schon alles gerissen, voll, so, weißt du?
Macht sich einfach locker, glaube ich.
Dann denke ich lieber an die alte Zeit und denke mir, okay, er ist eine Legende. Ich muss den heutigen Snoop ja nicht feiern. Er ist trotzdem eine Legende
für mich. Geht ihr überhaupt noch zu Konzerten von so alten Leuten? Weil das habe ich mir immer abgewöhnt. Das habe ich nie gemacht.
Nee, also...
Ich würde mir heute kein Eminem-Konzert angucken.
Doch,
ich habe Nas irgendwann mal gesehen mit dieser Jazzband auf dem Splash. Macht das nicht, macht sowas nicht.
Okay. Das ist halt dann so eine leichte Enttäuschung, die man dann bestimmt
oder hat. Oder so Mobb Deep, als die dann noch auf Tour waren. So, krass. Ich habe es nicht.
Der voll den lustigen Moment, ich war genau 2 Wochen vor Lockdown, glaube ich, bei Dave Chappelle. Und auf einmal am Ende, wo es schon so alles vorbei war, kommt er so irgendwie auf die Bühne und rappt so ein bisschen rum und er so, ja hier Bruder, freestyle doch mal auf den Beat und dann freestyle er so rum und ich wollte so gehen und ein Kumpel, mit dem ich da war, meinte so, nein, warte mal, das ist Mos Def. Gar nicht erkannt. Also so, hätte ich wahrscheinlich
auch nicht erkannt. Ja gut, aber ich so finde, die haben das ja dann relativ souverän gemacht. Mhm. Aber gut, das habe ich glaube ich auch schon 1000 Mal erzählt, dass ich den einen da von House of Pain, der bei irgendeiner
so mit Mikrofon.
Bei diesem Coca Brother.
La Coca Nostra.
Genau, La Coca Nostra.
Der so getan hat, als ob er sich einen runterhört auf der Bühne.
Der hat so sein Mikrofon genommen und hat es dann so gewichst und dann dachte ich so, ey, das möchte ich nicht sehen. Ich möchte nicht 40-jährige Männer bei dieser Tätigkeit sehen.
Die nicht mal auf der Bühne?
Nein, nicht mal auf der Bühne.
Alter, crazy. Ey, lass ganz kurz, vielleicht kriegen wir wieder die Kurve zu dir.
Also eine lustige Geschichte ist noch passiert bei diesem Prozess von Arafat mit der anderen Person. Mhm. Hat die Staatsanwaltschaft über mehrere Minuten lang Ali Boumaier mit Flair verwechselt. Das hat Cynic sehr doll ausgearbeitet in seinem Stream.
Der geht ja immer zu den Prozessen. Der geht immer zu diesen Prozessen.
Und dann war Ali Boumaier in der Vernehmung, dann gab es eine Pause und dann kam Ali Boumaier aber wieder und irgendwie hat dann aber die Staatsanwältin gedacht,
schon die Flair-Akte
so,
angefangen.
Das ist jetzt Flair. Und hat ihn dann auf so ein Interview angesprochen. Können Sie sich daran erinnern? Das Interview hieß Leon Lovelock und so weiter und so fort und alle schon irgendwie so, zumindest Cynic wusste so, worauf will ich hinaus? Und dann sagt der Richter, das ist übrigens Ali Boumaier immer noch. Flair kommt später.
Krass, okay, ja, witzig. Ich bin auch gespannt, wie lange dieser Prozess gehen wird, ne? Aber ja.
Ich kann mich erinnern,
da hat Ali Boumaier hat mir mal geschrieben, ich glaube, du musst mal eine Runde zu Ali therapiert. Ich schreibe so, haha, warum? Sagt er, ja, auf manchen Bildern siehst du aus, kleidest du dich wie ein Mann, auf manchen Bildern kleidest du dich wie eine Frau, wie eine Lady. Und ich denke mir so, ja, wow, und jetzt? Und dann dachte er sich, ja, du brauchst eine Runde Therapie. Da denke ich mir, nee, du brauchst eine Runde Therapie. Nee. Können wir gerne machen. Also aber dann immer therapieren, dass ich mich anziehen kann und machen
warum
kann.
Warum er nicht sich anzieht wie eine Lady manchmal?
Ja, oder? Ja. Kannst du auch immer wie eine Lady anziehen, Cousin. Ne? Also, falls du zuhörst, würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, wird dir gut stehen.
Nee, aber das ist ein lustiges Interviewformat.
Ja.
Finde ich gut. Also, da solltest du wirklich mal hingehen.
Ja, also, ich lasse mich da sicherlich nicht therapieren, wenn dann therapiere ich ihn oder
so. So heißt doch,
aber so, okay, es reicht jetzt. Oh mein Gott, ich kann mit dem nicht mehr reden. Oh mein Gott, ich kann mit ihr nicht mehr reden. Und das endet nur noch im Streit, Alter. Nee,
also nein, ich glaube, er legt es ja auch darauf an, dass er auch therapiert wird. Das ist doch auch das Schöne an diesem Interviewformat.
Ja, feierlich. Ja.
So, was ist sonst noch passiert?
Die Woche über.
Recep Tayyip Erdogan hat sich über Sezen Aksu
beschwert.
nicht mitbekommen.
Wer ja, war? Er meinte in einem Interview,
wer ist das?
Also Sezen Aksu ist eine ganz, also ein ganz, so ganz bekannter.
Quasi die Helene Fischer von
der Türkei.
Der Türkei. Genau. Also, aber schon sehr alt und verdient.
Genau.
Seit 50 Jahren ist sie am Start.
Genau, und die Leute lieben sie, also wirklich die Einheimischen und auch Außenstehenden, sag ich mal, Deutschland oder sonst wo, die lieben sie einfach.
Okay, das wäre wie wenn Markus Söder sich mit Helene Fischer angelegt hätte.
Genau, genau. Und du weißt, was eine Fanbase Helene Fischer hat, so weißt du. Und er hat sich halt ein bisschen so gegen sie gestellt und meinte halt so Leute, die so und so was sagen, weil sie irgendwas wegen Adam und Eva erwähnt hatte, oder? Was genau. War da? Sie meinte irgendwie...
Sie hat ja irgendwas relativ Neutrales gesagt.
Ja,
Adam und
Schlimmes.
Eva hatten Unrecht oder haben sich geirrt.
Ja,
oder so,
irgendwas so. Ding. Und dann kam halt so ein Imam und meinte halt dann so, boah, sowas kannst du nicht sagen, das ist Gotteslästerung und was
Adam
weiß ich.
Adam als Prophet
genau,
gilt.
Genau, anerkannt wird, also so in der Türkei. Und dann hatte Erdogan in einem Interview gesagt, oder in der Moschee hat Erdogan dann gesagt, dass so Leuten die Zunge abgeschnitten werden müsste. Und das
schillige
ist
Aussage.
Also, und Sezen Aksu, wie gesagt, ist
Volksheldin.
Er ist ein Held bei uns. So, ne? Und jetzt hat er richtig Shitstorm abgekriegt wegen dieser Aussage. Und die Leute
sind halt gesagt, er hat sie gar nicht gemeint. Hat sie gar nicht
wirklich?
Gemeint.
Ja,
er rudert dann noch zurück. Also er hat gesagt, dem kleinen
Spatz... Der müsste mal zu Ali therapiert.
Genau. Dem kleinen Spatz müsste die Zunge rausgerissen werden, das hat er gesagt. Und dieser kleine Spatz ist aber das
ein
Synonym für sie.
Und das ist halt schon krass. Also.
Na gut, aber hey, aus diesem Grund spielen wir auf den Song. Shahane Birshay Yashamak.
Oh.
Bitte, danke. Hier wird Allgemeinbildung getestet, nicht wahr?
Da geht es um gar nichts.
Geht Allgemeinbildung? Cousin?
Nein.
Die habe ich.
Goethe?
Und Goethe? Wer war Goethe? Wer war nochmal Goethe? Spaß. Also Leute, das war Spaß.
Dieser eine von Goethe-Institut, der das gegründet hat.
Natürlich weiß ich. Ich habe im Städel-Museum mein Musikvideo zu Mona Lisa
gesehen. Mona Lisa gesehen,
habe ich
gesehen.
Und dann kommst du da so die Treppe hoch und das Erste, was du siehst, ist Goethe. Wie Goethe auf seinem Psychologensessel liegt, Alter. Aber ein krasses Bild.
Der hat also seinen ersten Geschlechtsverkehr erst mit 30 gehabt.
Was? Alter.
Woher weißt du das denn? Was ist für mit so einer antiker Gossip, Alter?
So einer antiker Gossip, aber...
Mit so einer 60-Jährigen, ja?
Mm-mm.
Hot.
Oh. Steiger erzählt es, als wäre er dabei gewesen.
Ja, ne?
Alter.
Ich meine, wer weiß.
In Italien da, oder was dann?
Hm?
Da in Italien, als er im Urlaub war.
Genau, Italien-Urlaub. Nein, Quatsch,
ich
weiß
es nicht. Ich habe das gelesen, aufgrund dessen, weil wir da im Städelmuseum waren, das stand da... Dass er
seine Italienreise.
In Italien, der hatte da eine Affäre mit irgendeiner.
So kann sein, ne?
Hat die ein bisschen anders drauf als die Deutschen. Mhm. Und das hat ihn wohl nachhaltig geprägt. Also, er hat so ein bisschen wie so ein Sex-Predator zurückgekriegt.
Kann sein.
Also, dachte so, okay, kann auch Spaß machen.
Okay.
Okay.
Also, Goethe der Insel.
Okay, ich habe. Das erste Zitat lautet: Poldi, richtig gut erklärt. Respekt. Sagte das Jürgen Klinsmann, stolz strahlend auf einer Pressekonferenz. Oder Xavier Naidoo auf seinem WM-Song Danke Jungs. Oder Kool Savage, während er Ich bin ein Star, holt mich hier raus konsumierte.
Kool Savage bei Ich bin ein Star?
Nee, das, während er das konsumiert hat.
So. Also das mit Poldi richtig gut erklärt?
Respekt.
Respekt. Xavier Naidoo.
Ich bin bei
Poldi richtig gut erklärt.
Ja, nee, obwohl Xavier Naidoo könnte... Ja, Xavier Naidoo eher, weil den anderen kenne ich nicht.
Es war Savage.
Was?
Weil ich bin jetzt da, oder mit dem Hashtag, ich bin jetzt da, holt mich hier raus. Also das scheint irgendwas in diesem... Ich habe keine Ahnung, ich gucke das nicht. Ich weiß nicht, ob
Poldi beim Dschungelcamp...
Ich hoffe doch nicht, Alter. Ich hoffe doch nicht.
Ist Poldi beim Dschungelcamp?
Nein. Das ist so einer von unseren Jungs. Ich habe keine Ahnung.
Mir ist egal,
aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Poldi, du bist doch nicht so weit gesunken.
Ey, du hast ja die blinkenden Hände von Dürer auf deiner Hand.
Weißt du, was Leute zu mir sagen? Boah, du hast ja Drakes Logo tätowiert. Und ich so, was für Drakes Logo? Dann zeigen die
stimmt,
mir so sein Albumcover.
Ja.
Und das Mixtape-Cover. Und ich hatte das schon tätowiert gehabt. Und ich bin so, alle Digga, nein. Aber egal, nee, ja. Savage, na gut.
Es war Savage, ja.
Okay, und Savage hat auf die Frage... Nee, es war ein bisschen komplizierter. Also die News ging rum, irgendwie so, zu diesem Preis würde Savage beim Dschungelcamp mitmachen. Aber die Geschichte dahinter war... Falk Schacht schreibt Savage an auf Twitter, weißt du noch, du hast damals erzählt, dass du für 60.000 am Tag bei Dschungelcamp machen würdest. Kannst du dich daran noch erinnern? Und Savage schreibt zurück, ja, aber der Preis ist gestiegen.
Geil.
So, also,
Also ja, auch immer. Über 60.000 pro Tag würde Savasch mitmachen.
Na gut, über jetzt 60.000. Wissen
wir es. Also ich kann mich erinnern, damals mit Hafti oder so, da gab es doch diese Sache, dass der irgendwie zu Promi-Haus der Stars, wo die Pärchen immer dahin gehen, dass er da eine Anfrage gekriegt hat und meinte dann auch irgendwie, bei 50.000 am Tag bin ich dabei, aber sonst nicht. Und die wollten das damals nicht bezahlen. Aber ja, gut.
Überleg mal, was wir alle für Content gesehen hätten. Das wäre
natürlich wär nett gewesen. Geil. 50.
Wie so Hafti, der es mit irgendwelchen Wendlers da knoppt oder so.
Boah,
da
ist nicht Bock drauf
gehabt. Naja,
das
egal. Geil.
Trotzdem 10 Tage, eine halbe Million?
Naja, natürlich.
Why not?
Nimm ich mit. Mitnehmen, was geht.
Sind wir beim Thema, warum gibst du mir nicht mein Geld? Wer hat das gesagt? Das Finanzamt zu Markus Steiger?
Ja.
Arafat Abu Chaka zum Türsteher von Matrix? Ali Boumaier zu Bushido? Oder Daniel Funke, Ehemann von Jens Spahn, nach erfolgreichem Maskendeal, in Klammer Krise?
Also C oder D, ich tendiere eher zu C. Ali Boumaier zu Bushido.
Ich denke alle.
Warum gibst du mir nicht mein Geld?
Also Finanzamt zu dir auf jeden Fall.
Also ich zum Finanzamt auch.
Arafat zu dem einen oder anderen Türsteher von Matrix bestimmt auch schon mal. Warst du vielleicht sogar dabei? Ali Boumaier. Vielleicht warst du sogar Türsteher an dem Abend, weiß ich ja nicht. Und so, ja, kann schon alles sein.
Ja.
Nee, es war Ali vor Gericht zu Bushido.
Ja.
Also saßen die Angesicht zu Angesicht, ja? Waren die beide
Mann bei dem Gerichtssaal und irgendwie ging es um die Geschäftsverhältnisse und dann hat Ali sich wohl zu Bushido umgedreht und meinte, warum gibst du mir nicht mehr Geld?
Das ist geil. Solide.
Aber korrekt, wenigstens.
So, es gibt meiner Meinung nach jede Menge Leute, die feige Gene haben, wobei wir jetzt bei der Kleiderfrage sind. Und deswegen ziehen sie sich jetzt Röcke an und lassen die Jeans zu Hause. Es geht darum, dass Männer zu weiblich werden. Wer hat's gesagt? Cashmo, in Klammer Mann. Belasch, Genforscher. Arnold Schwarzenegger, Jeansverkäufer. Oder Sean Penn, Experte für Mut und Feigheit.
Ah, Cashmo.
Echt? Um Röcke und Dings?
Ja,
boah, es gibt jede Menge Leute, die jetzt ganz feige Gene haben. Ja, und deswegen sie sich jetzt Röcke so anlassen, die Jeans.
Feige Gene. So ich könnte mir auch, ist auf jeden Fall sein Thema, ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, Belasch.
Ja?
Irgendwie, ich weiß nicht. Also so, er ist ja so der analytische Boss.
Ja, also es war Sean Penn tatsächlich. Ach, und er hat von Cowardly Jeans gesprochen. Also Jeans, Gene.
Jeans, Gene.
Ach so, es hat sich gereimt mit den Jeans und den Jeans.
Cowardly Jeans and they put up the skirts and leap down jeans. The jeans.
Alter, crazy.
Auf den.
Ja, ich habe es ein bisschen freier übersetzt, muss man auch zugeben.
Okay, ich habe noch eine richtig gute Line, da kommt es vor allem auf die Rhymes an. Baby, du bist nicht Jennifer Lopez, ohne Podcast. Sie will snappen wie ein Show-Act und gibt sich Cocaine auf Toe-Lad.
Gott,
sagte das. Casey Rebel, PA Sports oder Kurdo?
Casey Rebel?
Ja. Also die Regel ist, wenn etwas absurd ist und die Auswahlmöglichkeit besteht aus Casey Rebel, dann ist es Casey Rebel.
Safe Casey Rebel, ja.
Sagt ihr beide?
Ja.
Es war PA Sports auf einem Song.
Der andere Casey.
Er hat damals so einen Song mit Ruff und Bones gemacht, als so Palmas Plastik-Dings war und dann hatten die so einen Song und dann da ging es darum, dass zu Hause bist du noch Daddys Liebling und so, aber du ziehst Cocaine auf Toe, Lad.
Ja. Yeah.
Wie man auf Englisch sagt.
Ja, wenn man mit ganz vielen Pausen und dann so schwere Pausen nach jedem Wort. Toe, Lad. Cocaine.
Ja, ich weiß nicht. Ich feier es nicht so immer so unsaubere Reime. Ich mag eher so saubere Reime viel mehr als so unsaubere.
Es hat sich, also wenn man es hört.
Ist dann eher so ein vibiges Ding, also so ein keine Ahnung, so ein Dance-Scheiße oder so, aber nicht
wo. Nee, wenn man es hört, reimt sich alles, aber auch weil er Jennifer Lopez oder Podcast und so das sagt. Das ist halt das absurde.
Wir sind hier auch gerade beim Podcast.
Podcast. Mit den Show Act of Tola.
Hast du noch
gut, das ist die Curse-Technik zu reimen. War damals schon scheiße, aber ist egal. Twitter interessiert mich nicht. Das hat auf mein Leben null Einfluss. Flair.
Lügner.
El Hotzo. Harald Schmidt. Peter Rosberg. Hannibal. Markus Steiger oder Rezo.
Ich weiß, dass Hannibal viel auf Twitter aktiv ist und ich feiere auch seine Tweets, voll. Um ehrlich zu sein. Er ist so ein witziger Mensch und muss ich auch sagen, Hannibal ist mein Traumfeature national.
Warum ist er nicht auf deinem Album?
Ich habe mir noch, also ich
wolltest aufgehoben.
Schon eigentlich ihn auf dem Album haben, aber dann dachte ich mir so, ey, machst du das wann anders und du hast jetzt schon zwei gute Künstler und würde gerne halt mit ihm schon dann so eine Single machen und mit dem Video drehen, weil ich will ihn da auch gar nicht so unter Druck setzen, sondern wirklich so mit Zeit und ihm ein bisschen Zeit geben. Weil er macht ja nicht mehr so viel Mucke so gerade im Moment. Ne?
Und er hat ja leider irgendwann mal sogar gesagt, er wird es ganz aufgeben.
Ja.
Hat er ja zum Glück zurückgezogen.
Oh Gott sei Dank. Weil wie gesagt, Hannibal ist für mich immer noch so eine Frankfurter Legende. Ist so der Einzige, wo ich sage, ist okay, nicht auf dem Takt zu sein, Cousin. Mach ruhig, gönn dir. Du bist trotzdem krass. Aber ja, ich weiß nicht. Hannibal kann es nicht gewesen sein, weil er ist ja schon auf Twitter ganz schön aktiv. Ich würde sagen, Flair.
Ich würde sagen, Peter Rosberg.
Twitter interessiert mich nicht. Das hat auf mein Leben null Einfluss. Das
ist Flair.
Also auf Flairs Leben hat kaum was so viel Einfluss wie Twitter, ehrlich gesagt, oder?
Es war Harald Schmidt.
Okay, Harald Schmidt. Harald Fair. Glöckler.
Wahrscheinlich der Einzige, der da die Wahrheit gesagt hätte.
Der hat wahrscheinlich wirklich die Wahrheit gesagt. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr lustiges Interview bei Spiegel. Was nervig ist, weil die Spiegelredakteure natürlich wieder so voll abkumpeln mit ihm, aber er gibt halt einfach wirklich immer die ganze Zeit scheiß Antworten. Sehr witzig.
Mhm. Ja gut, das waren die grandiosen Zitate, Steigerchen. Hast du noch Musik irgendwie entdeckt letzte Woche?
Nee, irgendwas? Aber ich würde noch von Liz, Celo und Abdi...
Weißt du, was ich meine?
Ist das eigentlich... Eine Freundin von mir hat mir gesagt, dass der Song ist erst entstanden nach diesem Sino-Interview, wo alle immer runterkommentiert haben, die sagt so oft, weißt du, was ich meine?
Das war tatsächlich so, es war Sino-Interview und das Marvin-Interview gewesen. Ich habe so oft, weißt du, was ich meine, gesagt. Und ich sage das immer so unterbewusst. Und das ist in England doch auch so, you know what I mean. Und bei dem ist der, weißt du, was ich meine? Und die Leute haben das so kommentiert, dann wurden so Memes geschnitten, so wie ich die ganze Zeit, weißt du, was ich meine? Und dann meinst du, weißt du, was ich meine? Ich mache einfach einen Song, Digga, ist mir scheißegal. Und hab dann einfach einen Song draus gemacht. Also ich habe Leute dachten, die können mich damit fertig machen. Aber
jeder Hater ist nur ein Klick mehr.
Du hast mich inspiriert eigentlich dazu, jetzt daraus einen Song zu machen und meine Legenden drauf zu haben. Also von daher, Dankeschön an jeden Hater, Digga.
Kannst du Steiger fragen?
Aber nee, warte mal, ich habe eigentlich bei dir sogar eine Frage, die mich wirklich sehr interessiert. Und zwar,
und zwar wirklich bei
ob ich auf Frauen stehe oder auf Männer, gell?
Was?
Das ist die Frage, die ich eigentlich immer gestellt kriege. Stehst du eigentlich auf Männer oder auf Frauen?
Wirklich? Was zum Teufel? Why would I give a shit? Nee, aber völlig ernsthaft. Guck mal, Musik hatte ich ja... da rausgeholt, ja. Wenn man so möchte. Was denkst du, wo Musik dich hinbringt? So, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, in 5 Jahren siehst du so bei Spotify, gehst du auf dein Profil rauf und dann gehst du unten so runter und dann so, okay, diese Leute hören auch 5 ähnliche Artists. Was wären so Namen, die da stehen sollten?
Ich finde, darunter sollten Leute wie Haftbefehl sein, Hannibal. Boah, gute Frage. Darüber habe ich nie nachgedacht. Bei mir sind es ja jetzt, wenn ich so gucke, wer drunter ist, eigentlich so auch Newcomerin. Und ich weiß nicht, wen hätte ich denn da gerne noch? Ich will den Leuten auf jeden Fall was mitgeben, sagen wir es so. Ich möchte nicht einfach nur unsinnig da sein und in 5 Jahren immer noch Scheiße labern. Ich meine, ich laber jetzt auch keine Scheiße so in meinen Songs, aber ich möchte trotzdem auf jeden Fall weiter, also mich entwickeln. In der Zeit. Ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren stehe. Ich sage immer so, boah, ich werde immer auf dem Boden bleiben oder ich werde, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht hebe ich auch in 5 Jahren ab. Also ich kann nie sagen, die Leute sind immer so zu mir, ey Liz, heb mal nicht ab oder bitte tu mir einen Gefallen, meinst du, du wirst abheben? Und dann sage ich, natürlich hoffe ich, dass ich nicht abheben werde und ich wünsche mir auch von den Leuten in meinem Umfeld, die noch da sind, sodass sie mich immer wieder runterholen.
Aber red doch nicht so viel mit mir über abheben dann, wenn du willst, dass ich nicht abhebe.
Ja, und ich will auf jeden Fall noch mehr meinen Horizont erweitern, weil ich merke einfach, dass es mir gut tut, meiner Psyche gut tut und dass es mich auch einfach im Leben voranbringt. Und ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren stehe. Ich schwör's dir, ich habe keine Ahnung. Aber wer weiß, vielleicht, ich habe so viel zu erzählen und so viel auch, so was meine Familie angeht und meinen Werdegang oder meine Jugend oder wie ich auch als junge Erwachsene, sage ich mal, so gelebt habe. Ich würde schon gerne mal ein Buch schreiben oder die Story auch wirklich so erzählen über meine Mama, weil das war schon sehr toxisch gewesen, aber auch trotzdem noch was mich so, sage ich mal, im Leben gehalten hat.
Kannst du Mauli fragen?
Ich hätte zwei Fragen, die ihr euch auswählen könnt. Mhm. Auf welchem Computerspiel, auf welcher App seid ihr klatschen geblieben? Oder eine etwas philosophischere Frage. Und zwar, weil ich gestern Abend diesen komischen Don't Look Up Film mal angefangen habe. Und da geht es ja darum, irgendwie so in 6 Monaten ist alles zu Ende und die eine flippt da komplett aus und schreit die ganze Zeit rum, in 6 Monaten werden wir alle sterben. Was würdet ihr tun? Also ganz blöde Frage. Wenn ihr nur noch einen Monat zu leben hättet.
Hart chillen.
Oh, ja, ich würde
hart chillen?
Ja, ich würde meine Mutter vielleicht mit irgendwo hinnehmen ans Meer, so, ne? So, damit sie noch so ein bisschen Wasser spüren kann und ein bisschen so diese Vibes kriegt noch so und nochmal verreisen kann, bevor wir alle untergehen. Aber ich muss sagen, der Film ist schon krass, weil er ist wirklich sehr, sehr nah an der Realität so, ne? Und auch so, wie wir heutzutage eigentlich alle leben und dass wir so komplett Social Media besessen sind, sage ich mal, ne? Und wenn ich so manchmal meine Bildschirmzeit angucke, ich habe Tage, da habe ich vielleicht 3 Stunden Bildschirmzeit, aber dann habe ich Tage, da habe ich 10 Stunden Bildschirmzeit und denke mir dann, Alter, Liz, was stimmt nicht mit dir so? In welcher Welt lebst du?
Misst die?
Ja, ich kann die messen so. Und Okay. Ich versuche mich dann auch immer so ein bisschen zu kontrollieren und mich auch dann auch wieder runterzuholen, von wegen so, ey, okay, Liz, du musst jetzt schon dein Handy wegpacken und mein Handy erinnert mich dann auch manchmal so, Handy weg, so, ne? Wenn es dann zu viel wird. Und ich hoffe, dass, wenn es irgendwann soweit sein sollte, dass es ernst genommen wird, ja.
Siehst du, 2 Fragen in einem beantwortet. Auf welchem Computerspiel seid ihr? Ich klatsche immer auf meinem Handy.
Ja, ist so. Ist aber leider wirklich so. Ich meine,
ja,
auch zum Beispiel meine Schwester, manchmal ist sie 3 Stunden auf TikTok. 3 Stunden am Stück. Das Mädchen, lass mal dein Handy weg. Abo, wir haben ja schon so und so viel Uhr. Das ist ja normal, haben wir so und so viel Uhr. Also was, das ist schon krass, manche Leute verlieren komplett die so den Bezug zur Realität.
Gut, aber das ist ja, diese TikToks sind ja auch so programmiert, dass wir ja immer dieses halt ganz kurz, voll, 20 voll. Sekunden.
Das kann ja jedes Mal was ganz anderes sein. Vielleicht ist das nächste gut.
Aber das ist schon traurig und auch beängstigend, muss
ich sagen. Also ich meine, da sitzen ja wirklich so quasi psychologische Spezialisten dran, die sich darüber Gedanken machen, wie kriegen wir das dazu, dass die Leute
noch
möglichst viel
werden.
Zeit auf unserer Plattform verbringen.
Ja, und ich merke auch, die Leute verbringen viel mehr Zeit auf TikTok als auf Instagram. Also
die Jüngeren.
Ja, die Jüngeren vor allem. Ne? Ja. Also ich finde, für die Jüngeren...
Ich bin ja bei Facebook.
Instagram, ja. Also ich denke mal so, meine Schwester sagt, Instagram ist wie Facebook. Ich sage so, wie Instagram ist wie Facebook? Ja, Instagram benutzt doch keiner. TikTok ist das neue Ware. Ich denke so, okay, krass, meine Schwester ist 17, so, ne?
MySpace!
Wer kennt wen? Schüler VZ.
Ich bin noch bei Second Life. Ihr könnt euch auf jeden Fall Grundstücke neben mir kaufen.
So, Leute, mein nächstes Konzert ist auf Metaverse.
Kann man im Metaverse enteignen, Steiger? Wenn man sich organisiert dort, so mehrere, weißt du?
Du kannst eine RAF gründen dort auf jeden Fall. Na gut. Mach mal einen Deckel drauf.
Ja, ey, Liz, schön, dass du hier warst.
Ey, hat und mich mega gefreut, mega
spannend. So viel Presse gegeben. Ich hoffe, das war nicht irgendwie Quatsch. Distanzlos oder sonst was. Quatsch. Aber es ist sehr interessant.
Keine Gnade, Leute.
Die Menschen dahinter kennenzulernen, weißt du?
Nee, unbedingt.
Hinter mich auch dem blauen Haken.
Ja. Das ist nämlich gar nicht so ernst, um ehrlich zu sein. Ich finde es sogar schade, weil die Leute können mich nicht mehr anrufen per Video. Axel, woran liegt denn das, Alter? Die Leute können mich nicht mehr anrufen.
Okay. Kann man bei Instagram anrufen?
Ja, früher konntest du Videoanruf machen und jetzt kann ich die Leute nicht mal mehr anrufen. Dann ist es so, ach Gott, ich habe dem jetzt gar keinen Bock, dem meine Nummer zu geben. So, ne? Oder der und die. Und ich nehme so, ja, okay. Auf jeden Fall, scheiß auf blaue Haken, Leute.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steigerer.